Ich möchte gerne weitermachen mit euch in unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Und heute schauen wir uns das, so Gott will, das ganze Kapitel 12 miteinander an. Apostelgeschichte, Kapitel 12. Und ich lese uns zunächst die ersten 5 Verse. Hier heißt es, um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er weiterhin auch Petrus festnehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Den setzte er, also Petrus, setzte er, nachdem er ihn ergriffen hatte, ins Gefängnis und übergab ihn an 4 Abteilungen von je 4 Soldaten zur Bewachung, wobei er beabsichtigte, ihn nach dem Passach dem Volk vorzuführen. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Soweit einmal. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man diese ersten Verse hier liest, dann kommt es einem doch so vor, als ob Gott hier gar nicht da ist. Also der König Herodes, der kann einfach so kommen und Hand anlegen an der Gemeinde, sie zu misshandeln. Ja, nicht nur das. Jakobus wird enthauptet, getötet mit dem Schwert. Jakobus war ja nicht irgendwer, das war einer der Apostel, das war einer der 3 wichtigsten Apostel. Er galt als einer der Säulen der Gemeinde, also einer der allerwichtigsten Personen in der Gemeinde. Wird einfach getötet. Und das Volk freut sich darüber, die Juden, und Herodes denkt, ach, wenn es so gut läuft, dann nehmen wir doch auch gleich den Petrus fest. So, und Petrus sollte am nächsten Tag hingerichtet werden. Ich weiß nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das eigentlich bedeutet, was hier steht. Gott bewahre, aber stellt euch mal vor, die Polizei käme jetzt und würde unsere Versammlung auflösen. Würden einige von uns misshandeln? Einen unserer Pastoren enthaupten? Den anderen ins Gefängnis bringen, wo er am nächsten Tag enthauptet werden soll? Solche grausamen Gedanken will man sich nicht einmal machen, aber versteht ihr, was hier gerade passiert? Meint ihr nicht, dass die Gemeinde sich gefragt hat, wie kann das sein? Wo ist Gott? Unsere Pastoren, die Apostel, die werden festgenommen, hingerichtet. Warum schaut Gott einfach so zu? Warum lässt er das einfach so geschehen? Petrus wird dann schwer bewacht von 16 Soldaten ins Gefängnis eingeschlossen. Und wisst ihr, all das geschah um die Zeit des Passafestes. So. Wie wir heute Morgen auch im Abendmahlgottesdienst gehört haben, die Juden gedachten doch bei dem Passafest, dass Gott eben gerade der ist, der befreit aus der Hand der Feinde. Der Gott, der gerade befreit von Fesseln. Der Gott, der gerade dafür sorgt, dass der Tod an den Seinen vorbeigeht und sie nicht trifft. Gerade der, der die Feinde richtet, der Erlöser, der Helfer, der Beschützer in der Not. Und nun? In diesen ersten 5 Versen ist kein Wort von Gottes Eingreifen. Kein Wort davon, dass Gott etwas tun würde hier in diesem Abschnitt. Ich weiß nicht, ob du solche Abschnitte in deinem Leben kennst. Abschnitte wie diese Verse hier, wo du nichts siehst von Gott. wo du einfach das Gefühl hast, Gott schaut zu. Gott lässt einfach gewähren. Wo du zwar auch bekennst, wie die Juden, du glaubst, Gott ist der Retter, er ist der Befreier, er ist der Helfer in aller Not, aber davon ist in dieser Situation jetzt gerade nicht zu sehen. Um jene Zeit aber legte Herodes, der König, Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Der tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Er sah, dass es den Juden gefiel, und darum ließ er auch Petrus festnehmen. Gott scheint fern zu sein in diesem Abschnitt, und vielleicht machst du gerade einen Lebensabschnitt durch, oder du hast es schon einmal durchgemacht, oder du wirst es vielleicht erleben, dass du durch einen Lebensabschnitt gehen musst, wo Gott ferne scheint. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir in solche Abschnitte kommen unseres Lebens, dass wir zweifeln an Gott, ja noch mehr, dass wir verzweifeln. Und dass, wenn wir Gott gerade nicht sehen, wenn wir nicht sehen, dass er jetzt gerade was tut, dass wir daran zweifeln, dass er überhaupt noch etwas tun wird. Ja, wir zweifeln auch daran, dass er sich überhaupt an uns noch interessiert. Wo wir Gottes Wege nicht verstehen und wo Gott ferne scheint, da, wo er zu schweigen scheint und wo es scheint, als schaut er zu, da neigen wir auch dazu, dass wir nicht mehr beten, dass wir nicht mehr Gottes Angesicht suchen. Wenn wir den Eindruck haben, er schweigt, dann neigen wir dazu, auch zu schweigen. Aber lasst uns heute mal etwas von dieser Gemeinde hier lernen. Wie geht diese Gemeinde mit dieser schwierigen Situation um, die wir uns, glaube ich, nicht einmal vorstellen können, was das eigentlich bedeutete für die Gemeinde und was das für ein Schmerz war? Vers 5. Petrus nun wurde im Gefängnis verwahrt. Aber von der Gemeinde geschah anhaltendes Gebet für ihn zu Gott. Siehst du das Aber? Ja, es mag Abschnitte geben in deinem Leben, wo es so scheint, als ob Gott sehr entfernt ist. Es mag so sein, aber es muss dieses Aber in deinem Leben geben, dieses heilige Aber. Es muss einen heiligen Trotz in dir geben, einen heiligen Widerstand, dass selbst wenn Unglück da ist und mag ein Unglück nach dem anderen kommen, mögen die Umstände noch so widrig sein, mag es großes Leid geben in deinem Leben. Und mag es so sein, dass es sich gerade so anfühlt, als ob Gott dich verlassen hat. Aber. Dieses heilige Aber, das siehst du ständig in den Psalmen. David und andere schreiben, ich fühle mich verlassen, ich weine den ganzen Tag, ich trauere, ich leide, aber ich richte mein Angesicht zu dem Herrn. Aber. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Manchmal scheint es so, als Gott so weit, so fern ist. Ja, aber gerade dann musst du seine Nähe suchen, sein Angesicht. Darin liegt Kraft und Hoffnung und Trost. In diesem Aber des Gebets. Das Aber des Glaubens. Wir machen oft den Fehler, dass wir uns in solchen Nöten, wo es uns scheint, dass Gott fern von uns ist, dass wir das Schlechteste tun, was wir tun könnten. Ja, dass wir dann nicht seine Nähe suchen, sondern dass wir uns von ihm abwenden. Psalm 13 von David. Bis wann, Herr, willst du für immer mich vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht von mir verbergen? Bis wann soll ich Sorgen hegen in meiner Seele, Kummer in meinem Herzen bei Tage? Bis wann soll sich mein Feind über mich erheben? Schau, Herr, antworte mir. Herr, mein Gott, mach hell meine Augen, dass ich nicht zum Tod entschlafe, dass mein Feind nicht sage, ich habe ihn überwältigt, meine Bedränger nicht jauchzen, wenn ich wanke. Ich aber, ich habe auf deine Gnade vertraut. Mein Herz soll jauchzen über deine Rettung. Ich will den Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Aber, Es heißt, die Gemeinde betete. Sie betete in dieser Not. Und wir neigen in Not dazu, dass wir uns eher an Menschen wenden, dass wir eher Menschen unser Herz ausschütten. Und dagegen ist auch nichts auszusagen, dass wir uns, dass wir unser Herz ausschütten vor unseren Geschwistern, vor unseren Lieben. Wir sollen uns trösten, einander beistehen, einander beraten. Aber schaut einmal, die Gemeinde hätte doch auch Zeit gehabt, diese kurze Zeit zu nutzen, wo Petrus im Gefängnis ist, zu sagen, lasst uns einander beraten und vielleicht können wir protestieren, vielleicht können wir etwas unternehmen, vielleicht können wir Petitionen unterschreiben oder was auch immer. Man könnte ja verschiedene menschliche Wege überlegen, wie man jetzt Petrus aus dieser Situation raushelfen könnte. Es heißt aber, sie beteten zu Gott für ihn. Wie es heißt in Psalm 118, Vers 8, es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Oder Psalm 108, Vers 13. Schaffe uns Hilfe vor dem Bedränger. Menschenhilfe ist ja wertlos. Versteh mich nicht falsch, wir brauchen einander und wir müssen einander beistehen und uns Trost und Hilfe auch geben. Aber Menschenhilfe ist doch immer begrenzt. Ich sagte das gestern zu einer lieben Schwester, ich wünschte manchmal, ich könnte das Herz von Menschen öffnen, hineinklettern und dort Trost und Hoffnung und all das hineinlegen. Aber das kann ich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Aber der Herr kann es. Der Herr leitet Menschenherzen wie Wasserbäche. Er kann das geben, was kein Mensch zu tun vermag. Er kann hinein in das menschliche Herz. Er kann die Dinge wenden. Such nicht bloß einen Mensch auf in deiner Notsituation. Bete zu Gott. Israel tat oft den Fehler. Zum Beispiel wurden sie bedroht von Assyrien. Und was machen sie? Das heißt, in Jeremia 31, sie gingen zu Ägypten und baten sie um Hilfe. Denn Ägypten, ja, sie haben ja große Wagen und sie haben Reiter und die sind zahlreich und so weiter. Und Gott fragt, warum schaut ihr nicht auf den Heiligen Israels? Warum habt ihr nicht nach meiner Person gefragt? Du musst in Notsituationen zu dem Herrn kommen. Alle Zeit zu dem Herrn kommen. Es fällt dir vielleicht leichter, Menschen dein Herz auszuschütten, Schwierigkeiten mit Menschen zu besprechen. Aber kommst du wirklich zu dem Herrn und tust, was in 1. Petrus 5 steht? Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Wie? Indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Du magst es vielleicht manchmal nicht glauben in Notsituationen, dass der Herr um dich besorgt ist, aber was haben wir denn gerade gelesen in Jesaja? Zion, die Heiligen dort sagen, der Herr hat mich vergessen. Vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht darüber erbarmt? Über den Sohn ihres Leibes? Ja, und sollte sie es selbst vergessen, sollte das mal der Fall sein, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Komm zum Herrn, such ihn in deiner Notsituation. Vergiss ihn nicht, denn er vergisst dich nicht. Niemals. Mögen auch alle Menschen dich vergessen und kein menschlicher Trost und keine menschliche Hilfe da sein. Er wird dich nie und nimmer vergessen. Es heißt hier in unserem Predigttext, die Gemeinde betete anhaltend. Man kann dieses Wort anhaltend auf verschiedene Weisen übersetzen. Es meint nicht bloß, dass sie nicht aufhörten zu beten. Man kann es auch übersetzen mit eifrig oder ernstlich, also voller Hingabe, inniglich. Das heißt, ihr Gebet war intensiv. Sie hörten nicht nur auf, sie hörten nicht bloß nicht auf zu beten, ja, sie beteten dringlich von Herzen. Wie sieht denn dein Gebet aus vor dem Herrn? Ist das Anliegen, das du vor dem Herrn bringst, dir wirklich ein Anliegen? Bist du bewegt davon? Und achte darauf, sie beten auch spezifisch. Sie beten nicht bloß allgemein und sagen, Herr, segne mich, segne uns. Es heißt, sie beteten anhaltend für ihn zu Gott. Sie beteten konkret. Sie beteten intensiv, anhaltend und konkret, spezifisch für ein gewisses Anliegen. Und was die Gemeinde nicht ahnte, während sie noch beteten, erhörte der Herr ihr Gebet. Vers 6. Als aber Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Soldaten, gebunden zwei Ketten, und Wächter vor der Tür verwahrten das Gefängnis. Ich glaube, dass wir hier schon eine Erfüllung ihres Gebetes haben. Sicherlich haben die Geschwister nämlich gebetet, Herr, mach Petrus ruhig, schenk ihn Frieden, mach ihn stark in dieser Situation. Ich meine, einer seiner besten Freunde ist gerade getötet worden, Jakobus, mit dem er die, ja, mit ihm war auf dem Berg der Verklärung, mit ihm hatte, das waren immer die drei, Johannes, Jakobus und Petrus. Das waren die engsten Jünger. So, der ist gerade gestorben, sein Mitältester. Er weiß, er wird hingerichtet. Und trotzdem heißt es hier, er schlief. Meint ihr nicht, dass das eine Gebetserhörung ist? Unter diesen Umständen, er schlief, seelenruhig. Wie es heißt in Psalm 4, Vers 9. In Frieden werde ich, sobald ich liege, schlafen. Denn du, Herr, lässt mich, obschon allein, ganz allein, in Sicherheit wohnen. Aber der Herr schenkt noch darüber hinaus eine ganz unerwartete Erhörung. Und siehe, ein Engel des Herrn stand da. Und ein Licht leuchtete im Kerker und er schlug Petrus an die Seite, weckte ihn und sagte, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und binde deine Sandalen unter. Er aber tat es. Und er spricht zu ihm, wirf dein Oberkleid um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Er meinte aber, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache gegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führte, das sich ihnen von selbst öffnete. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße entlang und sogleich schied der Engel von ihm. Und als Petrus zu sich selbst kam, sprach er, nun weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich gerettet hat aus der Hand des Herodes und aller Erwartungen des Volkes der Juden. Eben gerade noch schien es so, als ob der Herr überhaupt nicht da ist. Eben gerade schien es noch so, als ob die Gemeinde verlassen ist und dem Feind überlassen. Gerade ebenso schien es noch, als ob der Herr schweigt und einfach so zuschaut. Plötzlich, mit einem Mal, verändert sich alles. Wie das alte deutsche Sprichwort sagt, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Hier im wahrsten Sinne des Wortes, plötzlich geht das Licht an dort im Keller, im Kerker. Es heißt, und da war Licht. Da ist der Petrus in seiner Schwermutshöhle im Dunkeln, den Wächtern kein Ausweg zu sehen. Und plötzlich geht das Licht an. Ein Engel des Herrn. Ich habe mich gefragt, ob Petrus vielleicht mit seinem Leben schon abgeschlossen hat, weil das ist ja das, was Jesus ihm auch gesagt hat, dass es passieren wird, dass er weggeführt wird und getötet wird. Und da kommt der Engel und er gibt ihn einen Schlag. Er rüttelt ihn wach. Gerade noch war kein Ausweg zu sehen und plötzlich geht alles ganz schnell, in Windeseile. Und alles scheint so leicht. Die Ketten fallen einfach ab, an den Wächtern geht man einfach vorbei und dieses eiserne Tor, das doch niemand zu öffnen vermag zu dieser Zeit, das geht einfach von alleine auf. eben noch völlig hoffnungslos, gefesselt, bewacht, hinter eisernen Riegeln und jetzt plötzlich frei. Gerade noch denkt man, der Zustand sei hoffnungslos. Und Gott kommt in der letzten Sekunde, als Herodes ihn ja eigentlich vorführen will. In der letzten Sekunde, wo man es vielleicht am wenigsten erwartet oder gar nicht mehr damit gerechnet hat, gibt Gott dir einen Schlag auf den Hinterkopf. Und er zeigt dir, ich bin da. Hast gedacht, ich schaue vielleicht nur zu, ich lasse das einfach so über mein Volk ergehen. Ich bin da. Natürlich ist Gott real. Und Petrus dachte, das ist vielleicht alles nur eine Vision und er musste erst zu sich kommen. Nein, es ist kein Traum, Gott ist real. Und er ist da, auch wenn du ihn gerade meinst, nicht zu sehen. Auch wenn du gerade meinst, er ist fern und er hätte dein Elend vergessen. Und er würde nicht sehen, was dich bedrückt. Er ist da. Er weckt dich auf. Und gerade da, wo du meinst, es gibt keinen Ausweg, wie wir auch gelesen haben heute, Nathanael hat uns das vorgelesen, dass mit jeder Versuchung Gott auch einen Ausweg schenken wird. Gerade da, wo du denkst, du siehst keinen Ausweg, plötzlich kommt Gott da, wo du es am wenigsten erwartest. Wie Paul Gerhardt, der sehr viel Leid durchmachen musste, schreibt in seinem Lied, befehl du deine Wege. Ich lese euch mal ein bisschen vor. Er sagt, befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Du magst vielleicht gerade keinen Ausweg sehen und denkst, ist doch alles vorbei und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Nun, er hat die ganze Welt in seiner Hand, er lenkt und leitet alles. Meinst du nicht, er wird auch einen Ausweg für dich finden? Dem Herrn musst du trauen, wenn dir soll's wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbst eigener Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Mit all deinen ganzen Sorgen und deinen Ärgern, deinen Hadern mit Gott, deinem Schweigen, dein vielleicht Weglaufen, dein was auch immer du tust, all das hilft dir nicht. Es muss erbeten sein. Das Schlechteste, was du tun kannst in deiner Not, ist nicht zu beten. Such sein Angesicht. Hoff, o du arme Seele. Hoff und sei unverzagt. Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, mit großen Gnaden rücken. Erwarte nur die Zeit. So wirst du schon erblicken die Sonne der schönsten Freud. Fühlst du dich so, als ob nichts rausführen würde aus deiner dunklen Höhle. Erwarte ihn. Auf, gib deinem Schmerze und Sorge gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente. Er führet alles wohl. Ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und er wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführet, das dich bekümmert hat. Er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen und tun an seinem Teile, als hätte er in seinem Sinn er deiner sich begeben, als hätte er dich vergessen. Es mag sein, dass sein Trost für eine gewisse Zeit nicht da ist. Und sollst du's für und für in Angst und Nöten schweben und er fragt nichts nach dir. Manchmal scheint es so, als frage er gar nicht nach dir, als sei er gar nicht da, als sei kein Trost zugegen. Jetzt hör mal. Wird's aber sich befinden, dass du ihm treu verbleibst, so wird er dich entbinden, wann? Da du's am mindesten glaubst. Wenn du gar nicht mehr damit rechnest. Er wird dein Herze lösen von der schweren Last, die du zu keinem Bösen bisher getragen hast. Magst du denken, wer soll meine Fesseln lösen? Wer mag mich aus dieser Schwierigkeit, aus diesem Jammertal befreien? Plötzlich kommt der Herr und bringt Licht ins Dunkle. Und all die Fesseln lösen sich mit einem Mal, von denen du gedacht hast, sie werden niemals gelöst werden. Glaubst du, der Herr hat dich vergessen? In Hebräer 13, Vers 5 heißt es, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Hilfe kam hier im letzten Augenblick. Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria. Als er erkannte, dass er befreit wurde vom Herrn, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Die Gemeinde hörte nicht auf zu beten und seht ihr, sie beteten und ahnten ja gar nicht, dass Gott schon längst die Erhörung geschenkt hat. Weißt du, nur weil du vielleicht jetzt in diesem Moment noch nicht siehst, dass der Herr etwas tut, heißt es noch lange nicht, dass er untätig wäre. Er handelt, er wirkt, er erhört dich, vielleicht auch bisher nur im Verborgenen. Hier lernen wir etwas sehr, sehr Wichtiges. Die Gemeinde betete, aber hier sehen wir jetzt nun, sie rechnete anscheinend gar nicht damit, dass der Herr ihre Gebete so erhören wird, wie er es getan hat. Vers 13. Als er aber Petrus an der Tür des Tores klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, öffnete sie vor Freude das Tor nicht. Sie lief aber hinein und verkündigte, Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr, du bist doch von Sinn. Sie aber beteuerte, dass es so sei. Sie aber sprachen, es ist ein Engel. Petrus aber fuhr fort zu klopfen. Als sie aber geöffnet hatten, sahen sie ihn und waren außer sich. Ihr Lieben, manchmal ist es so, dass wir für etwas beten und der Herr schenkt uns die Erhörung, aber wir realisieren das gar nicht. Uns ist das gar nicht klar. Also die Gebetserhörung steht quasi vor unserer Tür und klopft an und wir bekommen das gar nicht mit. Vielleicht erhört dich der Herr nämlich ganz anders, als du dachtest. Also du betest zum Beispiel dafür, Herr, schenk mir doch eine neue Arbeitsstelle. Merkst aber gar nicht, dass er dir schon längst eine Erhörung geschenkt hat, indem er dir ganz neue Freude an der Arbeit geschenkt hat. Indem er dir einen Arbeitskollegen gegeben hat, der dir ein treuer Freund ist. Der Herr kann ganz anders deine Gebete erhören, als du es vielleicht erwartest. Ich weiß nicht, was die Gemeinde erwartet hat, was der Herr tun soll. Dass es vielleicht zu einer Verhandlung kommt oder sowas und Petrus vielleicht freigesprochen, ich weiß es nicht. Aber Gott hat über ihr Bitten und Flehen hinaus erhört. Anders, als sie es da gerade erwartet haben. Und die Gemeinde glaubte der Magd Rode nicht. Und meinten, ach, das ist wahrscheinlich vielleicht eher sein, ja, viele gingen davon aus, dass Gott für jeden einen Schutzengel hat, der dann auch manchmal in Erscheinung treten kann, so aussieht wie wir selbst. Und sie gehen eher davon aus, dass hier ein Schutzengel von Petrus dasteht, als Petrus selbst. Und dann werden sie auch noch gemein zu der Magd. Und sagen, du hast sie doch nicht mehr alle. Seht ihr, gerade wenn wir in der Not sind, gerade wenn wir emotional völlig überlastet sind und die haben die Nacht durchgebetet hier, neigen wir dazu, unfreundlich zu werden. Gerade wenn wir den Eindruck haben, Gott hört uns nicht, dann werden wir ganz schnell unfreundlich und verletzend. Aber die Rode war voller Freude. Also die war so voller Freude, dass sie nicht sogar vergessen hat, die Tür aufzumachen für den Petrus. Weißt du, wenn du betest, dann rechne doch auch damit, dass der Herr dein Gebet erhört. Rechne doch damit. Mach doch dem Herrn die Ehre, indem du glaubst, dass er mächtig eingreifen kann, selbst über dein Bitten und Flehen hinaus. Es gab mal eine Dürrezeit und der Prophet Elia sagte sich, okay, jetzt möchte ich um Regen bitten. Und da heißt es, In 1. Könige 18, ab Vers 42, Elia aber stieg auf dem Gipfel des Karmel. Und er beugte sich zur Erde und legte sein Gesicht zwischen seine Knie. Und er sagte zu seinem Diener, geh doch hinauf, halte Ausschau auf das Meer hin. Und er ging hinauf und hielt Ausschau und sagte, es ist nichts da. Also Elia betet für Regen, sein Knecht geht und sagt, oh, ist nichts da. Also ich sehe nicht, dass der Herr da jetzt irgendwie dein Gebet erhört. Ist nichts zu sehen. Und Elia sagt, geh wieder hin. Schau noch einmal. Und dann heißt es da, und das Ganze geschah 7-mal. Immer wieder der Knecht sagt, du, tut mir leid, aber also da ist nichts zu sehen. Und Elia sagt, noch einmal, geh und schau. Wisst ihr denn, er rechnet damit, dass der Herr sein Gebet erhört. Und es geschah beim 7. Mal, da sagte er, siehe, eine Wolke so klein wie die Hand eines Mannes steigt aus dem Meer herauf. Ein wirklich kleines, ein kleines Anzeichen dafür, dass der Herr Gebet erhört. Da könnte man auch denken, jetzt das verpufft wieder, so eine kleine Wolke. Da sagte Elia, geh hinauf, sag zu Ahab, spanne und fahre hinab, damit der Regen dich nicht aufhält. Jakobus vergleicht uns mit diesem Elia und sagt, er war doch ein Mann, auch wie wir. Such doch dem Herrn im Gebet, bitte ihn. Elia rechnete damit, dass Gott sein Gebet erhört. Und die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir das tun. In 1. Johannes Kapitel 5, da heißt es, ab Vers 14, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also Johannes sagt uns, wenn wir etwas nach Gottes Willen beten, dann können wir uns schon ganz sicher sein, dass wir das Erbetene haben. Das ist, was er hier sagt. Du kannst dir sicher sein, dass wenn Gott die Erhörung schenken will, wenn es seinen Willen entspricht, dann hat er dich schon längst erhört und er wird dir das Erbetene geben. Manchmal zieht es sich hinaus. Ich will euch an Daniel erinnern. Daniel betete, passierte nichts. Und plötzlich, nach 21 Tagen, begegnete ihm ein Engel. In Daniel 10 heißt es ab Vers 12, der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel, und jetzt hör mal, genau hin. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. So vom ersten Tag, als du angefangen hast, dafür zu beten, wurde dein Gebet schon erhört. Und danach erklärt der Engel ihn, warum er erst 21 Tage später gekommen ist. Such den Herrn. Vertrau darauf, dass er dein Gebet hört. Petrus kommt nun, Vers 17. Er aber winkte ihnen mit der Hand zu. Winkte ihm mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Und er sprach, berichtet dies Jakobus und den Brüdern, und er ging hinaus und zog an einen anderen Ort. O Gott ist doch sehr wohl der Retter, den man im Passafest gedenkt. Er ist sehr wohl der Befreier, der auf das Elend seines Volkes schaut, der ihn nicht vergessen hat. Er ist derselbe. Und was passiert dann am nächsten Tag? Schaut einmal, als es aber Tag geworden war, gab es eine nicht geringe Bestürzung unter den Soldaten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, zog er die Wächter zur Untersuchung und befahl, sie abzuführen. Und er ging von Judäa nach Caesarea hinab und verweilte dort. Er war aber selbst erbittert gegen die Tyrer, Sidonier. Sie kamen aber einmütig zu ihm, nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, überredet hatten, baten sie um Frieden, weil ihr Land von dem königlichen Land genährt wurde. An einem festgesetzten Tag aber hielt Herodes, nachdem er königliche Kleider angelegt und sich auf den Thron gesetzt hatte, eine öffentliche Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn dafür, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern zerfressen verschied er, das Wort Gottes aber wuchs und mehrte sich. Also Herodes fing an, Menschen in der Gemeinde zu misshandeln. Er tötete einen Apostel und hielt den anderen fest. Und es schien so, als ob Herodes einfach so davonkommt. Der jüdische Historiker Josephus berichtet uns von diesem Tag, als er da so geredet hat. Josephus beschreibt, er zog sich ein ganz besonderes Gewand an. Ein Gewand, das einfach nur aus Silber bestand. Es glänzte und alle Menschen waren hin und weg. Er leuchtete herrlich und er hielt dort seine Rede. Der machte sich selbst zu Gott. Und der Engel des Herrn kam. Er schlug ihn nicht, um ihn zu wecken wie Petrus. Er schlug ihn, um ihn zu töten. Einige Tage war er schwer krank im Bett und wahrscheinlich durch Bandwürmer oder wie auch immer ist er dann verschieden. Wisst ihr, Gottes Antwort mag manchmal auf sich warten lassen, aber du kannst sicher sein, sie kommt. Gott lässt sich nicht spotten, irrt euch nicht. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Und hier erntet Herodes, was er gesät hat. Wenn Gott gerade zu schweigen scheint, und wenn es so wirkt, als würde er dein Gebet nicht hören, und wenn er einfach so zuschauen wird, wenn es so scheint, als würde er einfach nur zuschauen, sei dir gewiss, Gott greift ein. Es kommt der festgesetzte Tag, da greift er ein. Darum schweige nicht, suche sein Angesicht. Und es heißt hier, schaut einmal, es waren viele versammelt und beteten. Verstehst du, warum es wichtig ist, gemeinsam zu beten? Warum du die Gebetsstunde keinesfalls versäumen solltest? Viele beteten. Viele. Und achtet mal darauf, es heißt dann in Vers 17, ja, berichtet dies Jakobus und den Brüdern. Anscheinend waren die leitenden Brüder hier gar nicht vor Ort. Das ist ein anderer Jakobus, der Bruder von Jesus. Seht ihr, die Gemeinde, die hatte gelernt, auch zu beten, auch zu flehen, selbst wenn bestimmte Leute nicht da sind. Sie haben verstanden, wie wichtig das Gebet ist. Hast du das auch verstanden? Versäumst du die Gebetsstunde? Gebet. Und achte darauf, Vers 12. Und als er das erkannte, kam er an das Haus der Maria, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Du solltest dein Haus so ein Haus des Gebets machen. Maria war anscheinend sehr wohlhabend, dass sie sich ein solches Haus leisten konnte, wo viele versammelt waren. Und sie hatte eine Marktrode. Es ist nicht verwerflich, wohlhabend zu sein und ein großes Haus zu haben. Die Frage ist, wozu nutzt du denn das? Lässt du dein Haus ein Haus des Gebets sein? Sie hatte offene Türen für die Geschwister. Sie füllte ihr Haus wahrscheinlich regelmäßig mit Gebetsversammlungen, denn Petrus weiß, wohin er geht. Wo wird die Gemeinde sein? Welch ein Segen. Und ich glaube, dass sie sehr dadurch gesegnet wurde, denn es heißt ja dann später in Vers 25, Barnabas aber und Saulus kehrten, nachdem sie den Dienst erfüllt hatten, von Jerusalem zurück und nahmen wen mit? Johannes mit dem Beinamen Markus. Welch ein Segen muss das auf Markus gewesen sein, dass sein Haus des Gebetes war. Dieser junge Mann wurde so verändert, dass er mit auf Mission gehen wollte, dass er mitgehen wollte, dass er dem Herrn dienen wollte. Lass dein Haus ein Haus des Gebets sein. Lade Geschwister zu dir ein. Bete mit deinen Geschwistern. Wenn du Geschwister triffst, um mit ihnen zusammen zu sein, dann verbring nicht einfach nur so Zeit mit ihnen und redet über alles Mögliche. Wenn ihr doch zusammen seid, warum fleht ihr dann nicht? Warum betet ihr nicht zusammen? Und dann gibt Zeugnis davon, was der Herr auch tut in deinem Leben, wo er Gebet erhört. Es heißt doch hier, dass Petrus von dem berichtete, wie der Herr ihn befreit hat. Nun, wenn der Herr dein Gebet erhört und wenn er dir beisteht und dir hilft, dann gib Zeugnis davon. Aber lass mich noch eine wichtige Sache sagen. Gib dem Herrn auch die Ehre, wenn er dich nicht so erhört, wie du dir das vorgestellt hast. Also Petrus wurde befreit. Aber meint ihr nicht auch, dass die Gemeinde für Jakobus gebetet hat? Sie wurden nicht erhört. Zumindest nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie haben gedacht, es ist das Beste für die Gemeinde, wenn Jakobus bleibt, unser geliebter Pastor sozusagen, Apostel. Der Herr aber entschied sich und sagte, es ist das Beste für die Gemeinde, das Beste für Jakobus, das Beste für euch alle, weil ich habe Pläne mit euch, dass ihr Christus ähnlicher werdet. Es ist das Beste, dass ich ihn zu mir hole. In Hebräer Kapitel 11, Abvers 33, da heißt es, da die Rede von den Heiligen, ja, und dann heißt es, also die einen haben durch den Glauben der Löwen Rachen verstopft und des Feuers Kraft ausgelöscht und sind des Schwertes Schärfe entronnen. Also das haben sie durch den Glauben getan. Sie wurden nicht getötet, sie haben überlebt, aber dann geht's weiter. Andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung erlangt. Damit meint er nicht das Heil, das haben sie sehr wohl erlangt, aber sie wurden nicht gerettet. Wie die drei, wie die Männer da am Feuerofen bei Daniel, die sagen, siehe, unser Gott kann uns wohl erretten, wenn er es aber nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir nicht das goldene Bild anbeten werden. Der Herr vermag zu retten, aber wenn er es nicht will, dann geben wir ihm trotzdem die Ehre. Denn er verdient es. Er meint es gut und er wird es alle Zeit gut tun. Also wenn wir beten, dann lass uns doch vertrauen, dass der Herr Gebetserhörung schenken wird. Er wird handeln, er wird gnädig sein und wird uns zeigen, dass er uns nicht vergessen hat. Aber lasst uns ihm die Ehre geben, wie auch immer er auf unsere Gebete reagiert. In 2. Chronik 16, Vers 9 heißt es doch, denn des Herrn Augen durchlaufen die ganze Erde, denen treu beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Darum lasst uns doch dieses eine lernen aus diesem Predigttext, dass wir auf den Herrn ausgerichtet sind, komme, was wolle. Komme, was wolle, im Gebet bleiben. Schaue auf den Herrn. Und ich möchte dir noch sagen, schaue auf Christus. Weißt du, keiner hat so sehr gelitten wie er. Und keiner fühlte sich so verlassen wie er. Und keiner war je so traurig und betrübt wie er. Aber wie ging er denn mit seiner Traurigkeit um? Matthäus 26. Dann spricht er zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt. Und zwar bis zum Tod. Immer Jesus war betrübt bis zum Tod. Eine größere Traurigkeit kannst du dir nicht vorstellen. Und er sagt, bleibt hier und wacht mit mir. Und dann heißt es, und er ging ein wenig weiter. Und er fiel auf sein Angesicht und er betete. Christus war betrübt bis in den Tod. Es war keine kleine Traurigkeit, eine Traurigkeit, die du niemals erleben wirst, so groß war sie. Denn er wusste, was auf ihn zukommt. Doch er blieb nicht stehen, sondern er ging weiter, um was zu tun, um auf sein Angesicht zu fallen und zu beten. Seht ihr dieses heilige Aber in seinem Leben? Ich bin betrübt bis in den Tod, aber ich bete. Christus versteht dich, er versteht dich gut. Er hat einen Abschnitt gehabt in seinem Leben, wo er sich verlassen fühlte. Ja, er war verlassen von all seinen Jüngern und starb einsam am Kreuz und Gott wandte sein Angesicht von ihm ab. Er war alleine, wie du niemals alleine sein wirst. Er starb einen qualvollen Tod. Der trug den Zorn Gottes, wie du es niemals tragen wirst. Aber er starb dafür, auf dass du niemals einsam bist und alleine. Auf dass er dir Immanuel wird, Gott mit dir. Und mag dir auch vieles passieren, viel Leidvolles wo du dich fragst, wo Gott ist. Du bist eingegraben in seinen Händen, denn seine Hände wurden durchbohrt für dich. Er ist gestorben und wurde verlassen, auf dass du lebst und niemals verlassen bist. Vertrau auf ihn und sprich, aber ich werde beten und sein Angesicht suchen. Vertraue ihm und du wirst niemals enttäuscht. Amen.